Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, hallo, hier ist die Plattform. Wir haben am heutigen Montag drei Gäste. Es geht heute in der Plattform um einen Besuch in der Türkei und die Eindrücke, die dort gewonnen wurden. Wir werden etwas mehr erfahren über die Hirtennomaden in der Türkei und wir lassen uns überraschen, was unsere Gäste uns sonst noch über ihre Reise zu erzählen haben. Ich sage mal einfach in der Reihenfolge, so wie ich sie hier sehe, und sage Hallo an Marc Klawikowski, Stefan Hämmerle,
hallo, grüß Gott,
und Resul Kayan.
Merhaba, grüß Gott.
Ja. Ja, jetzt machen wir erstmal eine Musik und dann sammeln wir uns und fangen mal dann mit der ersten Frage gleich an. Hallo, so, jetzt sind wir hier zusammen, haben uns schon mal ein paar Gedanken gemacht, was wir als erstes erstmal miteinander besprechen. Wahrscheinlich wird jeden anderen auch interessieren, wie kommt man darauf, eine solche Reise in die Türkei zu machen? Jede Menge Leute fahren ja inzwischen dahin in Urlaub und so weiter. Ihr seid nicht in Urlaub gefahren, sondern ihr habt eine richtige Reise gehabt und habt mit der Reise einen Zweck verbunden, eine Idee. Welche Idee steckt dahinter, in die Türkei zu fahren und etwas zu erleben, was vielleicht sonst so schnell nicht zu erleben ist?
Ja. Jede Reise beginnt einmal in einem ganz anderen Ort, in einem völlig anderen Ort, als wir vielleicht glauben oder suchen oder uns vorstellen. Und so ging es mir und meinen beiden Freunden. Einer ist bereits in Spanien zurück von der Reise, das uns zusammengeführt hat, einmal das Morgenland zu besuchen, das geheimnisvolle Morgenland. Und auf einer Rückreise von Spanien, wo ich etliche Wochen mit den Schäfern unterwegs war, war diese Begeisterung natürlich bei mir erst recht wieder erwacht. Einmal musst du ins Morgenland Kamele sehen, mit Schafen laufen, eine ganz andere Natur erleben. Und das brachte mich und meinen Freund Resul Kayan dazu, auch über dieses Thema mal ein bisschen in der Ulmer Presse, türkischsprachig, sich zu unterhalten, diese Dinge mal ein bisschen durchzugehen. Und immer mehr Menschen sprachen uns darauf an, dass eigentlich ihre Enkelkinder gar nicht mehr wissen, wie so ein Schaf aussieht, wie sich so ein Schaf bewegt. Und so kam immer mehr Gewissheit, irgendwann wird aus dem Wunsch und dem Traum Wirklichkeit. Und das begann heuer, dann im Ende März, wo ich dann mit meinen Freunden in die Türkei flog und dort Halbnomaden, Nomaden besuchte. Doch wird es alles nochmal ganz, ganz ausführlich in dem jetzigen Gespräch für alle Menschen, die daran Interesse haben, erläutert, und jeder kann das mit ein bisschen Mut locker nachvollziehen.
Wer war denn derjenige, der jetzt in der Türkei am besten Bescheid wusste, wo man sozusagen aufschlagen muss? Also wo muss man denn als erstes landen, um sozusagen diese Rundreise zu beginnen, gleich ohne irgendwelche Verzögerungen, durch irgendwelche Umstände? Also wer hat das organisiert?
Das hat unser Resul Kayan gemacht. Er ist Türke, er ist Doktor der Zahnmedizin. Er kennt sich in dem Land aus, er kennt sich mit der Geschichte aus, er kennt sich mit der Sprache aus, er kennt sich mit den Gegebenheiten aus und auch mit diesen Dingen aus der Tradition heraus, wo heute noch solche Tier- oder Viehtriebe sind. Und das war natürlich das zentrale Thema, das er uns da eröffnet hat.
Ja, dann frage ich ihn gleich mal, wir haben ihn ja hier zu Gast, wir müssen nicht über ihn sprechen, sondern können mit ihm sprechen. Ja, ich habe Ihre Karte hier. Zunächst mal eine ganz blöde Frage. Resul Kayan, für jeden, der einen deutschen Namen hat, weiß man Dieter Meier, da ist Dieter der Vorname, Kayan oder Meier ist der Nachname. Bei euch wird es manchmal umgekehrt geschrieben. Ja, ja, also ja. Der Nachname ist dann, glaube ich,
Kayahan.
Kayahan. Und ja, ihr stellt das um, ein bisschen so wie die Bayern, die machen das ja auch. Ne? Die sagen der Meier-Sepp zum Beispiel. Ja gut, also ich spreche Sie mit Herr Kayahan an. Sie sind der türkischstämmische Mensch in dieser Runde, der sozusagen sich dort auskannte, aber als Zahnarzt, ich meine, wie kommen Sie zu den Schafen sozusagen, zu den Nomaden?
Ja, jeder Türke ist ein Yörük, ein Nomade oder mindestens so Wurzel kommt von den Nomadenwort Yörük türkisch. Normalerweise Yörük heißt. Und ich bin über 30 Jahre hier in Deutschland und zufälligerweise habe ich Herrn Stefan Hemmerle kennengelernt und dann, wie er erzählt hat, kommt das Thema. Ich komme aus Nordtürkei, Schwarze Meerküste und es gibt überall diese Nomaden oder Halbnomaden sind geworden in letzter Zeit. Und ich habe nur die Tür aufgemacht und den Weg meiner Freunde gezeigt. Die müssen weiter erzählen, was die unten erlebt haben.
Mhm. Dankeschön. Ich frage mal den Marc Klawikowski. Ich meine, andere Leute sind da gerade mal weg und sind dann immer auf diesem berühmten Faden, wo man jetzt überall rumwandelt. Wie seid ihr darauf gekommen und speziell auch du, da in die Türkei zu gehen und ja, mit den Nomaden zu laufen sozusagen? So stelle ich mir das jetzt im Moment vor.
Ja, so habe ich es mir am Anfang auch vorgestellt und für mich war es wichtig, mal in die Türkei zu kommen, weil ich bin mit verschiedenen Türken in der Schule groß geworden, die hier in der ersten oder zweiten Generation leben und dadurch hatte ich schon immer irgendwie eine starke Verbindung zur Türkei, bin aber nie da gewesen und das wollte ich sehen. Außerdem habe ich mir für dieses Jahr ein bisschen das Reisejahr vorgenommen und das fand ich war ein sehr guter Anfang. Dass es dann zu Schafen und zum Nomaden ging, war für mich am Anfang eigentlich relativ zweitrangig und ich habe einfach alles auf mich zukommen lassen.
Mhm. Ja, jetzt überlegen wir gleich mal weiter. Du darfst, an der Technik ist der Matiku, der macht uns eine weitere Musik und mal gucken, was gleich noch rauskommt. Hirten, Nomaden in der Türkei ist unser Thema in der heutigen Plattform. Am Montag, 6. Mai, zu Gast sind Marc Klawikowski, Stefan Hemmerle und Resul Kayahan. Der Technik ist der Matiku und am Mikrofon Heinz Koch. Wir wollen uns ein bisschen informieren, welche Kultur dahinter steckt. Ich habe dann gelesen, sowas weiß man natürlich nicht aus dem Kopf, dass diese Schafswirtschaft oder wie man das nennen will, das Leben mit Schafen, dass es eigentlich am längsten in der Türkei gepflegt wird oder Usus ist, mehrere tausend Jahre. Ich frage den Schafexperten, Herrn Kayahan, wissen Sie zufällig, wie viele Schafe es noch in der Türkei gibt oder zählt man die da nicht?
Vor, sagen wir, ungefähr 20 Jahren sollte in der Türkei ungefähr 70 Millionen Schafe, aber heute ungefähr 30 Millionen. Es gibt natürlich viele Sachen, die diese negative Entwicklung schon entwickelt haben. Europäische Politik, türkische Politik und natürlich diese Modernisation oder Zivilisation hat große Rolle gespielt.
Ja, in Deutschland wollen ja auch nicht mehr so viele Schäfer sein. So eine ziemlich harte Kiste irgendwie so, ne?
Ja.
Ja, jetzt frage ich mal den Stefan und den Marc. Ihr habt euch darauf vorbereitet, dahin zu gehen. Wenn man nach Antalya geht oder nach Bodrum oder so, dann weiß man, irgendwann ist man am Meer und muss eine Badehose mitnehmen. Ihr habt euch ja vorgenommen, was ganz anderes zu machen. Wie habt ihr euch denn auf diese Reise vorbereitet? Gab es da spezielle Ausrüstung? Musste man bei den Schuhen drauf achten? Oder wie ging das?
Ja, also ich habe mich komplett eingekleidet, wasserdicht, für schönes Sonnenwetter, für Minusgrade mit Schlafsack und Zelt und dergleichen. Und ich hatte eigentlich auch damit gerechnet, dass wir ankommen und direkt quasi auf die Wanderung gehen. Und das hat sich aber alles ganz anders entwickelt. Und darum habe ich mir auch erstmal Schuhe gekauft, statt meinen Wanderstiefeln, um dann durch die Städte zu ziehen, die verschiedenen Dörfer und erstmal die Leute und die Kultur kennenzulernen, die dahinter steht und die jetzt eigentlich in der Moderne hauptsächlich Ex-Nomade ist. Resul hat es vorher gesagt, die heißen dort Yörük, die Nomaden. Und so gut wie jeder zweite, den wir dort getroffen haben, wenn nicht sogar zwei von dreien, ist Ex-Nomade oder aktiver Nomade oder Halbnomade gewesen. Und es ist ein unglaublich riesiger Teil der Kultur und auch der Wirtschaft ja dadurch irgendwie. Und naja, die Vorbereitung war für mich eigentlich, mich erstmal frei zu machen, um das alles aufnehmen zu können. Und das war das Wichtigste.
Mhm. Stefan, hast du irgendwelche bestimmten Ausrüstungsgegenstände mitgenommen und gedacht, das muss man unbedingt dabei haben?
Gesundheit, ein bisschen Schneid, ein bisschen Freude.
Fußsalbe wahrscheinlich auch.
Ja, ich habe so ein paar Pflaster, die es da jetzt ganz neu gibt und wirklich hilfreich sind und gar nicht viel kosten. Die gehören einfach ins Gepäck.
Aha.
Aber sonst gibt es keine großen Dinge außer ein Messer, für alle Fälle eine Gabel. Und nachdem wir da so unheimlich modern sind, brauchen wir ein Zündholz oder Feuerzeug, weil wir sind alle nicht mehr in der Lage, wie unsere Vorfahren von früher, Feuer zu machen. Also ohne diese Dinge sind wir aufgeschmissen.
Zelte musstet ihr jetzt nicht mitnehmen, ne?
Nein, wir waren bei den Familien der Halbnomaden, wie beim Nomaden, einquartiert und empfangen. Wir sind sehr gut empfangen worden und es hat auch wirklich gepasst.
Mhm. Gab es vorher eine festgelegte Route? Hat sich euer Reiseführer da schon ausgedacht, von wo bis wo ihr laufen müsst, oder hat sich das ergeben? Hat man da gar keinen Plan gehabt?
Diese Reiseplanung hängt natürlich sehr viel vom Wetter ab. Und wenn das überraschend tagelang mal regnet, dann kommt das Wasser in Strömen auch von den Bergen runter. Und dann können die Schäfer oder die Jörg oder die Nomaden nicht mit den Tieren, die ja schwerfällig sind, das Wasser aufnehmen. Die ertrinken sofort. Ja, weil die waren so schwer, die könnten wir auch wir beide nicht rauslupfen. So schwer ist so ein Tier dann. Und da kann der nicht loslaufen, weil das ist viel zu gefährlich einfach.
Mhm.
Die Tiere hätten also großes Risiko.
Mhm. Also es gab aber die tatsächliche Route, die die Nomaden jedes Jahr laufen. Und zwar geht das von der Region Söke unten bis wohin?
Afyon.
Afyon. Und das ist dann quasi das Sommerlager dort. Und wir haben die jetzt im Winterlager besucht und das ist sehr am Meer, weil es dort die ganze Zeit warm ist. Und diese Route wird seit Jahren auch schon gelaufen und ist ein bisschen davon abhängig, wo die Tiere dann bleiben können, also wo sie sich niederlassen können wieder am Endpunkt sozusagen und wo natürlich das geduldet ist, dass die laufen, weil das ist auch nicht mehr so einfach, wie es früher mal war.
Ja, man weiß ja hier in Deutschland jetzt so, der Normalbürger weiß vielleicht noch, dass zum Beispiel zu bestimmten Zeiten Kühe in Bergen auf die Alm getrieben werden, weil dort oben frischere Wiesen sind und ja, überhaupt frisches zu fressen. Gibt es Gründe, jetzt, ich habe so ein bisschen unterschwellig schon gehört, Winter, Sommer, Klima, gibt es noch andere Gründe, warum man wandern muss oder... Zum Beispiel wahrscheinlich auch alleine, weil die Schafe ja ziemlich viel wegfressen. Die fressen ja auch ziemlich tief, glaube ich, Gras weg. Da muss man ein bisschen rumziehen, sonst ist da gar nichts mehr. Was gibt es sonst für Gründe, weil ihr von den festgelegten Routen spracht, auf denen die normalerweise ziehen?
Also Sie haben das sehr schön angesprochen mit den Bergen, mit den Kühen, Bergauftrieb, Abtrieb. Ja, auch das hat heute bei den türkischen Halbnomaden eine sehr große Ähnlichkeit. Die Kühe sind im Dorf, in den Ställen oder in den kleinen Weiden. Die kommen schon raus auch, aber sind also zu Hause fest positioniert.
Mhm.
Und die Schafe und Ziegen, Teile der Herden, die kommen auf ein bisschen höhere Berghöhe, wo die Kühe nichts mehr so richtig machen können und auch nichts mehr zu fressen finden.
Mhm.
Und die Ziege ist ja sehr gegen alles, die kann alles packen, wie man so schön sagt, der macht das nichts aus. Das ist für die ein ganz idealer Standpunkt zu leben. Und da haben die noch Halbnomaden auch ihre Zelte von früher, ihre schwarzen Zelte. Ein Zelt, das gibt schon über 9000 Jahre, weiß man, aus den Haaren von der Ziege gemacht. Sie sehen da drin nachts die Sterne, aber sie merken keinen Windhauch. Sie wird nicht frieren, sie wird nicht schwitzen und sie können Feuer machen, ohne dass sie der Rauch oder das Feuer belästigt. Also man muss da 9000 Jahre zurückgehen, um wieder auch mal merken, wie das Generationen früher schon mal erleben konnten und dass es so geht. Es geht. Mhm. Ja, ohne großen Widerspruch oder Ekel oder was. Es geht, es war sauber. Sie haben mich im Positiven überrascht.
Es geht hier um die Türkei im weitesten Sinne. Im ganz Speziellen geht es um Nomaden in der Türkei, um Halbnomaden. Wir haben Gäste, die in der Türkei waren. Zwei deutsche Gäste, die sich angelehnt haben an einen türkischen Freund, der ihnen sozusagen die Tür geöffnet hat. Dieser Türöffner ist der Herr Kayan, der selbst Zahnarzt ist und in Lertissen wohnt, aber sich natürlich in der Türkei auskennt. Bei ihm wissen wir jetzt schon den Beruf. Frage ich mal den Stefan und den Marc, wie kommt ihr dazu, euch um Schafe zu kümmern oder um Tierwirtschaft im weitesten Sinne? Habt ihr damit hier zu tun? Beim Marc weiß ich unterschwellig wohl nicht, aber beim Stefan weiß ich es nicht.
Also das ist auch ein ganz toller Zufall. Den gibt es im Leben, aber den kann man nicht bestellen. Wir sind beide bei den Ulmer Gestalten aufeinander gestoßen, hatten von der ersten Sekunde weg einen positiven Kontakt. Und so war meine Frage, nachdem ich wusste, dass er Künstler ist und auch mit Puppen spielen kann und dieses uralte Gewerbe ja eigentlich aus dem viel mit dem Orient zu tun hat, sagt ihm, Mensch, wenn du Lust hast, zieh mit mir nach in die Türkei und dann können wir nachts im Zelt, wenn die Kinder da sind, kannst du ein bisschen auf Deutsch schon mal Puppen spielen lassen. Weil eins ist bestimmt, die Kinder werden es sofort verstehen, egal welche Sprache. Wenn die Puppen sehen und seine Gestik, seine Mimik, dann wissen die, aha. Ja, es hat aber leider nicht zu der Sache geklappt, weil es waren immer die Kinder aus dem Zelt oder daheim oder bei der Mutter. Und dann musste er malen. Er hat ja jeden Abend gemalt mit Bleistift, toll. Und musste dann die Männer malen und die Frauen und so weiter. Also es kam dieses Mal nicht zu diesem Kontakt mit den Kindern. Aber das holen wir mit großer Wahrscheinlichkeit nach.
Ja, er hat ja eine Puppe mitgebracht, habe ich eben gesehen. Es ist jetzt nur ein Talisman oder wir können es ja leider nicht sehen, weil es vielleicht können wir es beschreiben irgendwie, Marc.
Ja, also die Puppe ist in der letzten Woche noch entstanden, weil eigentlich, wie gesagt, hatte ich fest damit gerechnet, Figuren zu bauen. Ich wollte damit eigentlich auch eine Fotoreihe gemeinsam mit den Schafen mitbringen. Und jetzt hat sich halt alles geändert. Jetzt gab es erstens Ziegen und zweitens, wie gesagt, wenig Kinder dort. Aber ich habe die Figur gebaut und zwar, da auch noch mit den Leuten anders in Kontakt treten zu können, was auch gut funktioniert hat. Und sie ist gekleidet in der traditionellen Kleidung unserer Halbnomaden, mit denen wir am meisten zu tun hatten. Und dazu gehören zum Beispiel die typischen Ziehharmonika-Stiefel, die so in Falten liegen und die traditionell getragen werden. Wie heißen die nochmal? Wie heißen die Stiefel?
Chizme.
Ja. Und dazu gehören verschiedene Details, wie natürlich auch der massive Schnurrbart. Und nach dem hat er auch seinen Namen gekriegt. Und zwar ruft man in der Türkei die Jungs mit dem großen Schnurrbart Pala. Und als Nachnamen heißt er Jörük, also Nomade. Und durch ihn bin ich dann gerade vor allem in Söke noch massiv in Kontakt mit allen möglichen Nomaden, Halbnomaden, Ex-Nomaden gekommen. Und die meisten Leute, die vorbeiliefen, sagten, hey, das ist mein Opa. Und also es war fantastisch. Und jetzt auch in Ulm, der erste Tag, als ich hier war, war ich hier im Brettle nebenan und habe einen türkischen Freund getroffen, habe ihm erzählt, weswegen wir in der Türkei waren. Und der hat auch gesagt, er hat Eltern und Verwandte zu Hause, die alle tatsächlich noch Ziegen zu Hause haben. Und er selber ist auch Ex-Jörük. Und das sowas habe ich vorher einfach nicht gewusst. Und das ist ein so riesiger Teil der türkischen Kultur und ich bin echt froh, jetzt auch ein Stück davon zu sein, ein bisschen dazu zu gehören.
Ihr habt ihr denn selbst auch Ziegen und Schafe getrieben oder seid ihr in Anführungsstrichen nur mitgelatscht?
Ja, also da bleibt einem gar nichts anderes übrig. Man kriegt einen Stock in die Hand und dann geht's los. Auch wenn man 100-mal sagt, ich bin zum Fotos machen oder zum Filmen hier, keine Chance. Also Jede Hilfe wird da auch gebraucht, wenn es darum geht, die Viecher zu zählen oder zu melken oder allein nur da durchs dornige Gestrüpp zu treiben, wird einfach jeder gebraucht und jede Hilfe ist da willkommen, aber auch gewünscht.
Aha. Aber diese Hilfstätigkeit nimmt einen natürlich den ganzen Tag in Anspruch. Aber es ist ein völlig anderes Arbeiten wie in der Hochtechnologiewelt. Da werden Sie nicht angeschrien, Sie werden nicht angepfiffen. Wenn der sieht, Sie machen Ihre Arbeit, versuchen es, dann ist es gut oder hilft Ihnen. Aber Sie werden nicht niedergemacht, wie man das heutzutage ja in sehr großen Bereichen hört mit Mobbing. Das darf ich ruhig sagen, ja. Das entgeht Ihnen. Dafür sind Sie ein freier, Jörg, ein freier Mann. Aber die Freiheit hat auch wieder ihre andere Seite. Sie sind 7 Tage in der Woche Hirte oder Schäfer oder Nomade. 7 Tage mal 7, 15 Stunden, das sind sehr viele Stunden. Und da gibt es keine Disco und da gibt es kein Motorrad und da gibt es nicht Holy Galli, Hilly Galli. Ja, da müssen sie durch. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die für einen jungen Menschen, der das jeden Tag im Fernsehen oder sonst wo sieht, was die anderen machen, absolut verständlich, dass das nicht echt ist. Und da habe ich Verständnis dafür.
Mhm. Jetzt habe ich den Marc schon vorhin gefragt, ich habe euch beide gefragt, der Marc hat es ein bisschen beantwortet oder indirekt beantwortet worden. Du bist Künstler, Puppenspieler, Filmemacher, ja, vielseitig tätig. Stefan, da habe ich jetzt noch nichts gehört. So von der Physiognomie her und von der Sprache her, nach meinem Klischee, könntest du eher als der Marc jedenfalls was mit Schafen und Ziegen schon zu tun gehabt haben in deiner Vergangenheit? Was machst du beruflich?
Beruflich bin ich in Ruhestand. Also ich bin Rentner.
Und vorher?
Vorher war ich im klassischen Management bei 2 großen Weltunternehmen. Da hat mich aber dann mit 50 Jahren irgendwie mal die Dachrinne hinuntergeworfen und ich war am Boden. Und dann habe ich was ganz anderes gemacht. Dann habe ich angefangen, mal mich mit Literatur zu beschäftigen. Ich habe ein paar Bücher geschrieben. Ich habe sehr viele Vorträge gemacht über die inneren Werte der Menschen. Ja. Heute muss ich sagen, ich bin heilfroh, dass mich der da oben nicht ganz fallen lassen hat, aber er hat mich mal rutschen lassen. Mhm. Und dass ich heute was ganz anderes mache. Und ich habe sehr, sehr viel dazugelernt, wo ich sonst bewusst oder unbewusst einfach missen würde.
Mhm. Gut, also wie gesagt, das war meine Anfangsfrage, wie kommt man auf Ziegen? Ich meine, mich jetzt auch interessiert, ehrlich gestanden, habe ich auch schon mal Ziegen gehütet und zwar ziemlich lange, weil meine Großeltern hatten noch welche. Mitten im Ruhrgebiet wurden in den Wohnhäusern Ziegen gehalten, 2 Stück. Das war in Kruppschen Siedlungen zum Beispiel, war das so üblich. Und die 2 haben mir aber damals gereicht. Also die waren auch ziemlich kräftig, war dann noch ziemlich klein und die haben mich hinter sich hergezogen. Das war eine wahre Pracht, die musste immer festgeklopft werden mit so Flöcken. Die durften ja nicht frei rumlaufen, das war da ja anders. Und ihr seid ja richtig gelaufen dabei. Und ja, jetzt habe ich eben schon so gehört im Zwischengespräch, 2000 Meter, 2200 Meter hoch, da wird die Luft ja schon ziemlich dünn. Da war man ja auch nicht drauf eingestellt, oder? Hat man damit gerechnet, Marc?
Also so weit sind wir dann gar nicht gekommen. Wir sind eigentlich, bin ich als längstes geblieben, noch eine Woche länger als der Stefan dann und habe am 25. glaube ich zurückfliegen müssen und die sind am 20. erst losgelaufen, eben wegen Hochwasser und verschiedenen Problemen, aber auch wegen dem Klima, weil es einfach noch zu kalt war in den Gebieten, wo sie eigentlich hinziehen und auch noch ausreichend Wasser und Nahrung wegen dem Hochwasser in der Region vorhanden war. Und es hat aber völlig gereicht, dadurch die Sonne zu ziehen. Das war auch schon anstrengend genug. Die Straßen sind natürlich auch nicht befestigt, deswegen staubt es ganz ordentlich, wenn da 2000 Viecher durch die Gegend ziehen. Mhm. Und man ja, ist eigentlich schon mit der Luft da unten ausreichend niedergeschmettert dann nach so einem Tag Treiben.
Ja, bist du mit einer Herde gegangen oder so und wie groß war die?
Ja, also eine Herde war das mit 2000 Tieren und die wurde eigentlich von 4 Türken getrieben. Das heißt, 2 Ehepaaren, die von unserem Obernomaden Hassan Aydin, die Söhne eben mit ihren Frauen waren.
Mhm. Okay. Hier ist die Plattform auf Radio Free FM 102,6 oder im Internet natürlich. Wir haben heute drei Gäste, zwei davon waren Gäste in der Türkei. Der dritte ist derjenige, der Ihnen dazu verholfen hat, an die richtigen Stellen zu kommen. Es ging nämlich darum, etwas Besonderes zu erleben in der Türkei. Die Hirtennomaden, die dort versuchen, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es möchten. Das wird immer schwieriger, haben wir in der Zwischenzeit gehört. Es gibt ja keine Gegend der Welt, wo es frei umherziehende Menschen gibt, Nomaden, in denen die dann so ganz in Ruhe gelassen werden. Und meistens wollen die Herrschenden ja versuchen, die unter die Fuchtel zu kriegen. Und ihr habt so ein bisschen erzählt, dass in der Türkei das auch so ist, dass vieles, was da so in der Vergangenheit in Tausenden von Jahren gelebt wurde, in der modernen Zeit nicht mehr so gern gesehen ist oder vielleicht unterbunden wird. Wie habt ihr das erfahren? Wie habt ihr das gesehen? Habt ihr das auch mitbekommen oder könnt ihr darüber was sagen?
Ja.
Ja, wenn man allein schon mal diese große Stückzahl an Tieren, die beweidet haben, Schafe, Ziegen, Pferde, Kamele und so weiter betrachtet und da man von 60, 70 Millionen von vor 30 Jahren ausgeht und sieht, dass heute noch um die 10 Millionen rum also unterwegs sind oder im Stall gehalten werden, dann sieht man, das ist ein Riesenloch. Auf der anderen Seite wissen wir aber doch alle, dass die Zahl der Menschen stetig ansteigt. Das heißt, wir werden stetig eines Tages auch mehr Lebensmittel, Fleisch oder wie man das auch nennen will, miteinander produzieren müssen, damit die Menschen essen können. Ich kann nicht alles runterfahren, das wird schon irgendwo herfallen. Das wird nicht kommen. Und dann wird man diese Kultur, die uns 9000 Jahre alle miteinander ein bisschen über den Berg gehalten hat, wieder brauchen. Doch ein Schäfer braucht ein Leben lang, bis ein Schäfer richtig Schäfer wird. Der Hund braucht 4 Jahre, bis er richtiger Schäferhund wird. Dann können wir mal ausrechnen, wenn das in gewissen Kreisen mal so weit kommt, dass sie sagen, es wird was gemacht, dann ist es so lange nicht gemacht, dann ist es erst der Anfang. Ich hoffe nicht, dass wir in so eine Kutsche alle miteinander hineinfahren müssen. Wir haben natürlich auch außer diesen Veränderungen andere Veränderungen erleben dürfen, der Marc und ich. Wir waren von einem Journalisten aus Söke und seinem Freund, einem deutschsprachigen Türken, eingeladen auf Spanisch Fiesta. Wir haben beide nicht gewusst, wie das abgeht, was das bedeutet. Und in aller Früh waren die mit dem PKW da, haben uns abgeholt und dann fuhren wir raus in Berg, also wie, das ist so ähnlich wie von hier nach Kempten auf, ja, und da war es dann schon richtig steinig, Allgäu, also richtige Berge. Und auf einem Plateau oben war eine gigantisch große Wiese eingezäunt, also mit ganz einfach eingezäunt, also ein bisschen. Und da sind aus der Urzeit noch Höhlenmalereien. Und da waren zuerst die Erwachsenen, oder Interesse haben mit den Kindern, diese Höhlenmalereien beschaut und erklärt. Und anschließend geht es dann richtig zum Fest. Und Marc und ich wurden beide vom Bürgermeister begrüßt. Wir haben ein bisschen einen Ehrenplatz gehabt, aber Marc musste ja fotografieren, darum war das für ihn also ungünstig. Haben wir auch erledigt. Er durfte dann auch frei arbeiten. Und irgendwann kam ich auch ans Mikrofon. Ich musste also ins Fernsehen sprechen, obwohl ich ja kein Türkisch sprach. Aber man hat jemanden in der Nähe gehabt, der hat es gedolmetscht. Und ich darf das jetzt einfach erzählen, was ich gesagt habe. Es ist bloß ein kleiner Satz. Ich habe gesagt, ich bin jetzt 66 Jahre geworden in diesem Jahr. Und ich suche immer noch das Morgenland, das unbekannte Morgenland. Und heute weiß ich, ich habe es ein bisschen durch den Schleier durchgesehen. Es gibt's.
Ja. Es ist ja der Traum von allen, die sowas von Reisen im Kopf haben und nicht von Urlaub machen. Also nicht von hier nach da fliegen und dann da in der Sonne liegen, sondern die reisen wollen. Es ist ja heute immer schwieriger zu reisen, weil es fast keine unentdeckten Gegenden mehr gibt. Man könnte hier natürlich dann sagen, gut, dann musst du irgendwo hingehen und musst so machen wie der kleine Prinz. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Also was man so sieht, ist dann vielleicht doch eher auf der Hand liegend und alltäglich, aber was dahinter steckt. Marc, was ist so, du bist jetzt, schätze ich mal, was bist du, 35 oder 33? 30. Bitte? 31, ja, so, also entschuldige.
Das liegt am Licht.
Ja, ja, gut. Was hast du jetzt, sagen wir ganz speziell, mitgenommen aus dieser Reise? Oder was hast du gesehen, was du vorher so nicht bedacht hättest? Oder wie könntest du das formulieren?
Ja, also ich habe schon eher mit einer verträumten Reise in die Vergangenheit gerechnet. Und jetzt nur von der Kultur her war es das schon ein Stück, dass man jetzt eben mit Viechern durch die Gegend zieht, unter Sternenhimmel schläft oder wenn es regnet in diesen Zelten. Aber trotzdem ist es so, dass die Moderne da auch unaufhaltsam Einzug hält und die Schäferjungs zum Beispiel alle mit großartigen Touchscreen-Handys unterwegs sind. Und auch in diesen Zelten gibt es Fernseher und es ist also wie eine Verbindung der Moderne und der Vergangenheit sozusagen. Trotzdem ist es so, dass man, wenn man jetzt einfach mal losreisen will, glaube ich, in die Türkei gehen kann und zwar sehr gut, weil dort gibt es erstens unglaublich viel Kultur auch zu entdecken, von römischen über griechischen ganzen Dörfern und Ruinen, die dort auch zu finden sind, einfach so, also weniger sogar mit Reiseführer, als dass man die alleine entdeckt. Es gibt auch sehr touristische Ecken, auch direkt am Meer, aber das Beste eigentlich als Reiseland ist an der Türkei, dass es unglaublich gastfreundlich ist und dass man überall mit offenen Armen empfangen wird. Und wenn die Leute auch weder Englisch noch Deutsch sprechen, holen die sofort jemand, der irgendwo ums Eck wohnt, der eins von beiden kann. Und man wird sehr, sehr freundlich aufgenommen, überall die ganze Zeit. Und das hat mich am Anfang überrascht, aber irgendwann einfach nur noch überwältigt. Und also es war unglaublich, wir kamen gar nicht dazu, irgendwie so viel zurückzugeben, was wir da gekriegt haben. Und schon nur aus dem Grund will ich auf jeden Fall wieder in die Türkei.
Mhm. Jetzt habe ich zwei Fragen noch, die wahrscheinlich auch diejenigen, die jetzt zuhören, auch haben. Nämlich, wenn jemand jetzt auch Lust hätte, sozusagen diese andere, etwas nicht so offensichtliche Seite dieses Landes kennenzulernen, an wen wendet er sich? Was macht er? Der kann nicht einfach ins Reisebüro gehen oder kann er das doch? Vielleicht frage ich mal hier den Herrn Kayan nochmal. Was macht derjenige, der da hinfahren möchte? An Sie muss er sich ja nicht wenden. Sie haben ja zu tun mit Ihren Zähnen. Ja,
es gibt genug türkische Reisebüros. Zum Beispiel hier in Bokkasse 4 Harman Reisen und Ilertissen Güler Reisen. Und,
die vermitteln das auch?
Ja, ja, ja. Und dann... Wir sind immer auch bereit, wenn die Leute unbedingt diese Hilfe brauchen oder gebraucht machen möchten, gerne.
Ja, was sagt so einer, der jetzt das machen will? Geht er ins Reisebüro und sagt, ich will mit den Schafen rumziehen oder ich will Ziegen kennenlernen? Oder was sagt er?
Ja, wie ich gesagt habe, jeder Türke hat diese Wurzel. Und dann bestimmt beste Rezept kann man bekommen.
Ja, gut. Das Zweite ist, macht ihr was weiteres jetzt aus dem? Also ihr habt jetzt doch einige Presseartikel danach gehabt. Alle möglichen auch Online-Plattformen und so weiter haben euch befragt, da war was zu finden. Ihr seid jetzt hier bei Radio Free FM. Marc hat fotografiert. Gibt es da ein Bildband dann später? Du hast gesagt, Stefan, du schreibst dann und wann. Machst du da auch was draus? Gibt es da Lyrik vielleicht oder eine andere Form von Literatur, wie du das verarbeitest?
Es soll ein Buch werden aus dieser Erlebnisgeschichte. Marc hat schon sehr viel vorbereitet. Mit klassischen, ehrlichen Fotos aus der Sache. Wo nichts reduziert wird oder getürkt wird, sind wir schon bei Türkisch, ja, dass die Leute so einen Eindruck kriegen und das Buch so ein bisschen den Halbnomaden wie Nomaden, Menschen in der Türkei, Vertrauen geben, sie sind nicht alleine. Mhm. Noch sind sie nicht vergessen. Mhm. Wie lang, weiß ich nicht, aber noch sind sie nicht vergessen. Und das haben wir ja vor, da haben wir das in zwei Sprachen ein bisschen konzipieren, dass also der Türke lesen kann, wie der Deutsche lesen kann.
Mhm. Oh, dann wird man ja relativ rasch, auch wenn das dann draußen ist, das sehen. Ne?
Mit seiner Filmgeschichte versuchen wir was zum Aufbereiten, dass man das einmal im größeren Umfang, wo Interesse besteht, nur wenn das besteht, auch mal zeigen.
Mhm. Ja, Und eigentlich war es ja eher so angedacht, dass man da durch die Gegend reist und diese Erlebnisse schildert. Jetzt hat sich es dazu entwickelt, dass wir gesehen haben, dass das wahrscheinlich bald nicht mehr möglich sein wird, weil die Bestände, die Viehbestände so massiv zurückgehen, weil es auch einfach nicht mehr gewünscht ist. Wir hatten den Spanier dabei und er ist bei der Organisation Transhumanz. Und dort ist es eben in Spanien organisiert, dass die alten Viehwege erhalten bleiben seit 1700 durch Königsunterschrift. Ja, und wir wollten einfach, oder beziehungsweise habe ich jetzt erst erfahren, dass sowas überhaupt existiert. In Deutschland ist es natürlich auch durch die Vereine und so weiter organisiert. Dort ist das jetzt gerade im Kommen und die tatsächlichen Wandernomaden gehen sehr stark zurück. Es gibt viele Halbnomaden, die eigentlich wie Bauern in Deutschland sind und sich dort an ihren alten Traditionen erfreuen jetzt noch und so. Aber für uns geht es jetzt ein bisschen darum zu zeigen, dass es tatsächlich wahrscheinlich bald vorbei ist. Und in filmischer Hinsicht wollen wir schauen, dass wir das durch das Buch finanzieren können, einen professionellen Film zu machen, um tatsächlich in bewegten Bildern zu zeigen, solange es noch geht, wie sowas aussieht.
Mhm. Gut, wir sind schon fast am Ende unserer einstündigen Sendung. Die Schlussfrage ganz einfach, wenn ihr jetzt all den Hörerinnen und Hörern, die hier bei 102,6 zuhören, bei Radio Free FM, wenn ihr denen sagen wolltet, was ihr so mit zwei Sätzen vielleicht als Fazit eurer Reise weitergeben wollt, was wäre das, Stefan, Marc?
Es gibt da einen sehr alten Begriff, der heißt, gehen ist Leben, auch in der modernen Zeit. Das Auto setzt uns zwar an die Geschwindigkeit, aber nicht am Leben. Wenn ich jetzt mit dem Auto an Ihnen vorbeifahre, werde ich nie ein Wort mit Ihnen wechseln, Sie mit mir auch nicht. Also lieber aneinander aufeinander zugehen und mal reden, was machst du denn oder wie soll ich denn das machen? Irgendwo wird es helfen. Aber wenn wir aneinander vorbeigehen, übereinander rüberfliegen, werden wir das nicht erleben.
Mhm. Marc?
Ja, ich glaube, es lohnt sich als Deutscher einmal in der Türkei gewesen zu sein, weil man ein ganz anderes Bild hat als Deutscher. Es gibt so viele Türken hier, die als Gastarbeiter gekommen sind und die Zeiten sind vorbei und die türkische Welt sieht einfach völlig anders aus. Und ich bin zurückgekommen und habe ein bisschen mehr verstanden, warum die Kulturen so aufeinanderprallen hier. Und ich kann es nur empfehlen. Man wird ein anderes Bild auf Deutschland kriegen.
Mhm. Jetzt muss ich natürlich unseren dritten Gast auch fragen, Herrn Kayan. Sie kannten sich ja in der Türkei gut aus, kennen Sie auch jetzt noch aus. Was haben Sie denn Hörern beider Länder zu sagen, den Hörerinnen?
Ich möchte nicht so viel sagen, aber Türkei ist sehr groß, da gibt es alles. Braucht man nur hingehen und holen.
Alles klar. Gut, ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart, bedanke mich bei der Technik, bei Matiku und hoffentlich wird es sehr schön und toll zu lesen und zu sehen mit eurem Film, mit eurem Buch, mit euren Bildern. Danke, dass ihr da wart.
Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.